Wie viel bezahlte Jens Spahn für seine neue Villa in Dahlem? Diese Frage beschäftigte in letzter Zeit einige JournalistInnen und sie beschäftigte auch Gerichte in Deutschland. Mittlerweile ist es amtlich, Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke zahlten insgesamt 4,125 Millionen Euro für ihr Haus in Dahlem. Und das ist nicht der einzige hochkarätige Immobiliendeal der beiden. Herausgefunden hatte das der Tagesspiegel. Nach verschiedenen Gerichtsprozessen setzte sich auch ein Team der Zeit an den Fall heran. Über die Recherche spreche ich jetzt hier mit Christina Schmidt von der Zeit. Vielleicht eine Frage vorweg. Wieso meint ihr, ist es denn überhaupt wichtig, darüber zu sprechen? Ist es nicht vielleicht auch die Privatangelegenheit von Jens Spahn, wofür er sein Geld ausgibt?
Ja, das ist natürlich die große Frage, die dahinter steht. Also was wir ja gemacht haben mit unserer Recherche und vor uns der andere Kollegen vom Tagesspiegel und Business Insider beispielsweise, ist die Frage zum einen, was sind das eigentlich für Immobilien, die Jens Spahn da gekauft hat und wie sind seine Deals zustande gekommen? Und die andere Frage, die dahinter steht, ist aber natürlich auch, wie geht ein Minister damit um, wenn die Öffentlichkeit Fragen zu seinen privaten Immobiliengeschäften hat? Und das ist natürlich ein Feld, was ganz klar irgendwie abgewogen werden muss, wo genau geguckt werden muss, wo beginnt die Privatsphäre einer Person, die eben hauptberuflich Minister ist und wo beginnen aber Fragen an der Öffentlichkeit. Und das Oberlandesgericht Hamburg hat eine sehr eindeutige Haltung dazu formuliert und hat gesagt, dass Jens Spahn sich als einer der profiliertesten deutschen Politiker, dass er das hinnehmen müsse, dass in deutlich weiterem Umfang über solche Fragen berichtet wird als bei einer reinen Privatperson. Und das Gericht hat auch gesagt, dass es von ganz erheblichem Interesse sei, wie gewählte Volksvertreter ihren Lebensunterhalt bestreiten und wie sie finanziell situiert sind, weil man daraus möglicherweise auch Rückschlüsse darauf ziehen könnte, wie politisch unabhängig diese Person ist. Auch auf ihren Geschäftssinn könnte man Rückschlüsse ziehen, aber auch die politische Ausrichtung. Und das war für uns der Anlass, dass wir gesagt haben, das ist so eine deutliche Haltung dieses Gerichts, das müssen wir abbilden.
Darüber, wie Jens Spahn mit der Presse umgegangen ist, um zu verhindern, dass bekannt wird, wie viel Geld er zum Beispiel für seine Villa in Dahlem ausgibt, darüber möchte ich gerne am Ende des Gesprächs nochmal sprechen. Sprechen wir vielleicht erstmal über die konkreten Immobiliendeals von Jens Spahn. Da stehen ja vor allem zwei im Fokus, vor allem diese Villa, die jetzt jüngst gekauft wurde in Berlin, und eine andere Wohnung, die er sich 2017 gekauft hat von einem Pharma-Manager. Die Kredite für diese Deals, die wurden zur Verfügung gestellt von der Sparkasse Westmünsterland. Das ist ja auch erstmal jetzt nicht so Besonderes, dass eine Bank einen Immobilienkauf durch Kredite ermöglicht. Was ist so anders jetzt bei diesem Spahn-Deal? Was ist da das Besondere?
Also wenn man sich erstmal jemanden wie Jens Spahn anschaut, dann ist er zunächst erstmal nichts anderes als eine Person mit einer befristeten Anstellung. Nämlich 4 Jahre lang ist er Minister. Was im kommenden Jahr passiert, weiß keiner. Das macht jemanden also natürlich erstmal mittelmäßig kreditwürdig. Jens Spahn ist ja selber gelehrter Bankkaufmann und der hat sich seit 2002 systematisch Immobilien gekauft, so wie man das macht. Erst hat er mit einer Wohnung angefangen in seinem Heimatwahlkreis, dann hat er sich in Berlin 2015 seine erste Wohnung zugelegt, 2017 die nächste und dieses Jahr dann die Villa. Was auffällt ist, dass er großzügige Kredite bekommt, weil seine Immobilienkäufe grundsätzlich vollfinanziert sind, also die letzten 3, die erste nicht. Und das heißt also, dass er ohne eigenes Kapital dort reingegangen ist. Und wir haben mit Fachleuten gesprochen und haben diese Daten ausgetauscht. Und beispielsweise sagt ein hochrangiger Funktionär einer Sparkasse aus einem anderen Bundesland als die von Jens Spahn. Und er sagt, das ist hochgradig ungewöhnlich, dass er diese Konditionen bekommen hat.
Jetzt sitzen ja im Verwaltungsrat der Sparkasse Westmünsterland einige enge Vertraute und Weggefährten von Jens Spahn. Bei mir persönlich weckt das Assoziation an die Maskendeals oder auch an die Beziehungen von Teilen der CDU nach Aserbaidschan. Wie habt ihr das in eurer Recherche wahrgenommen?
Wir haben es vor allem so wahrgenommen, dass die Personen, die in so einem Verwaltungsrat sitzen, dass sie relativ wenig Sensorik dafür hatten, dass da jetzt Fragen im Raum stehen, die vielleicht beantwortet werden müssen. Also ein Verwaltungsrat ist ja so etwas wie ein Aufsichtsorgan einer Sparkasse. Das heißt, dort werden die Geschäfte der Sparkasse dargelegt, der Vorstand wird dort entlastet. Es werden aber auch beispielsweise über bestimmte Risikogeschäfte entschieden. Jens Spahn selber, bis unmittelbar bevor er 2015 seine erste Wohnung in Berlin gekauft hat, saß er selber in diesem Verwaltungsrat und hat sich dort auch engagiert. engagiert und ist dann dort aber ausgestiegen. Und an seiner Stelle ist sein langjähriger Wegbegleiter Markus Jasper eingestiegen. Markus Jasper, der ist Kreisgeschäftsführer der CDU Borken, also des Kreises von Jens Spahn. Der sitzt dort auch in verschiedenen politischen Funktionen und so. Und der hat eben diesen Posten übernommen. Gleichzeitig ist auch noch ein Landrat, Kai Zicker heißt er, das ist auch ein alter Weggefährte von Jens Spahn, man kennt sich noch aus der Union, so schildern das Leute vor Ort, der sitzt auch in diesem Verwaltungsrat und ist dort auch aktiv. Also es gibt natürlich Leute, die gehen dort mal hin, um ein paar Schnittchen zu essen, und dann gibt es aber auch ein paar, die wirklich richtig viel Arbeit machen. Und das schildern uns eben die Leute aus dem Verwaltungsrat, entweder aktive oder ehemalige Mitglieder, die haben uns erzählt, dass es durchaus richtig viel Arbeit ist, dort zu sein. Die haben uns aber auch alle erzählt, dass Jens Spahn dort ein Thema war. Und das war etwas durchaus bemerkenswert ist, dass jetzt selbst im Nachhinein, also in dem Moment, wo jetzt diese Kredite öffentlich hinterfragt werden, gefragt wird, hat er dort Sonderkonditionen gekriegt und hat er sie gekriegt, weil er langjähriger Kunde ist oder weil er Gesundheitsminister ist. Und nicht mal jetzt haben wir gefunden, ob das irgendwo mal Thema war, sondern es wird gesagt, das wird schon seine Richtigkeit gehabt haben und die zuständigen Mitarbeitenden aus der Sparkasse, die werden schon ihre Arbeit ordentlich gemacht haben.
Du hast es ja gerade auch schon erwähnt, die Sparkasse Westmünster, die dementiert eine Sonderbehandlung für Jens Spahn. Aber eure Recherche hat ja auch ergeben, dass es einige Hinweise gibt, die dafür sprechen, dass eine Sonderbehandlung stattgefunden hat. Wenn jetzt der Verwaltungsrat selber da keine Notwendigkeit sieht oder kein Interesse hat, das weiter zu erforschen, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, das von einer unabhängigen Stelle überprüfen zu lassen, inwieweit da die Konditionen, die Jens Spahn bekommen hat, wirklich keine Sonderbehandlung sind?
Puh, das ist eine gute Frage. Ist es tatsächlich gesetzlich geregelt, dass sogenannte PEPs, Politically Exposed People, dass da eben besonders auf Compliance-Fragen irgendwie geachtet wird, also geguckt wird, wird hier jemand bevorteilt, wie wird sichergestellt, dass er nicht bevorteilt wird, damit einfach auch beide Seiten nicht irgendwie unter Druck geraten und in Abhängigkeitsverhältnisse. Also das ist tatsächlich gesetzlich geregelt. Die andere Frage ist aber natürlich auch, wie wird kommunikativ mit so etwas umgegangen? Und diese Frage, die richtet sich natürlich sowohl an eine Person wie Jens Spahn, aber auch eben an so eine Sparkasse. Natürlich gäbe es Wege, sich dazu ordentlich zu verhalten und zu kommunizieren, was man gemacht hat. Also die könnten ja auch offenlegen, an welcher Stelle diese Personalie oder diese Kredite besprochen wurden. Und die könnten auch offenlegen, wie viele Vergleichsfälle es in der Sparkasse gibt. Möglicherweise gibt es noch etliche Personen außer Jens Spahn, die 6,35 Millionen Vollfinanzierung für Immobilien erhalten haben.
Aber daran gibt es scheinbar kein Interesse. Ich würde gerne nochmal zu einem weiteren Immobiliengeschäft kommen, das auch Fragen aufwirft. Das ist ein Geschäft aus dem Jahr 2017. Was hat es mit diesem Geschäft auf sich? Was ist daran so besonders?
Dieses Geschäft, das steht maßgeblich dafür, wie Jens Spahn sich durchaus vernetzt und auch so seine politische oder seine beruflichen Netzwerke auch ins Private mitnimmt. Also er hat diese Wohnung gekauft in Berlin, eine schöne Dachgeschosswohnung vermutlich, und die hat er eben abgekauft von Markus Leik-Dieken. Und kurze Zeit später ist Leik-Dieken dann zum Geschäftsführer einer Gesundheitsfirma aufgestiegen, an der der Bund mehr als 50% beteiligt ist. Und in der neuen Position erhält Leik-Dieken, das haben Recherchen anderer Kollegen ergeben, 110.000 Euro mehr, also insgesamt 300.000 Euro im Jahr. Und 110.000 Euro mehr als seine Vorgänger. Da fragt man sich natürlich, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Also erst kauft der Gesundheitsminister eine Wohnung von diesem Mann ab und anschließend bekommt diese Person einen Posten in einem Unternehmen, an dem der Bund beteiligt ist. Und auch hier ist wieder die Frage, hatte der Minister Privates und Politisches vermischt? Und selbst wenn diese Entscheidung unabhängig von der anderen gefallen sein sollte, also wenn die Wohnung nichts mit dem Posten, mit dem Berufsposten dann zu tun haben, ist ja die Frage, ob sich Jens Spahn damit nicht angreifbar gemacht hat und ob er anders darüber kommunizieren müsste.
Anders kommunizieren heißt an dieser Stelle eine Transparenz schaffen, oder was meinst du damit?
Genau. Es ist ja so, dass nach allem, was bisher bei Recherchen gefunden wurde, ist ja nichts Illegales dabei. Also das bewegt sich ja alles im Rahmen des Rechts. Und natürlich hat auch ein Gesundheitsminister das Recht, sich Immobilien zu kaufen. Aber die Frage ist ja, wenn schon hochrangige Gerichte darüber urteilen, dass ein Politiker oder eine Politikerin sich durchaus gefallen lassen muss, dass man auch ins Portemonnaie reinschaut, weil daraus bestimmte Rückschlüsse auf politische Haltung oder auch auf politische Abhängigkeiten gezogen werden könnten, so dann muss ich doch auch als politischer Apparat darauf reagieren. Und das ist ja die große Frage, die wir in den vergangenen Monaten gestellt haben. Wie viel von privaten Netzwerken reichen rein in die politischen Agenden von handelnden Personen hier in Berlin?
Ist das eine Frage, die allein von JournalistInnen gestellt und auch beantwortet werden müsste, oder ist das möglicherweise auch eine Frage, die im Parlament diskutiert oder debattiert werden müsste? Was denkst du nach deinen Recherchen zu dieser Causa?
Das wird zum Glück ja bereits debattiert. Also die Opposition, die hatte, als es bekannt wurde im vergangenen Jahr, dass sich Jens Spahn mitten in einer Corona-Pandemie mit einer neuen Villa belohnt, da gab es durchaus Stimmen aus der Opposition, die gesagt haben, das funktioniert so nicht. Also das ist mindestens fragwürdiger Stil. Gleichzeitig haben wir ja auf verschiedenen Ebenen Fragen danach, nach Transparenzregeln, wie muss mit Vergütung umgegangen werden. Aber das würde natürlich solche Momente hier, wo einfach auf informellen Wege Privates und Berufliches ineinander fließen, das reicht dann natürlich noch nicht. Aber es ist eben die grundsätzliche Frage, und das hattest du ja am Anfang schon mit erwähnt, was passiert eigentlich, wenn solche Recherchen gemacht werden, wenn solche Fragen aufgeworfen werden, wenn so etwas thematisiert wird, dann kann ich mich ja dazu verhalten oder ich kann dazu schweigen. Aber Jens Spahn hat einen dritten Weg gewählt und hat eben angefangen, darauf zu reagieren, indem er beispielsweise in Berlin abgefragt hat, wer sind denn eigentlich die Journalistinnen und Journalisten, die ihr Einblick-Grundbuch gemacht haben. So, wer hat da nachgeguckt, was ich für Immobilien habe? Und wenn ja, wie ist die Kommunikation mit dem Amt gelaufen? Und das ist natürlich ein total großes, wuchtiges Signal, dass ein Minister so damit umgeht, wenn Leute recherchieren. Und das ist ja nichts Geheimnisvolles. Also da ist ja nichts Illegales daran, dass eine Person, dass Journalistinnen und Journalisten zum Grundbuchamt gegangen sind und dort um Einblick gebeten haben. Das kann jeder Mensch normal beantragen. Und so funktioniert unser Staat, dass es an gewissen Stellen eben Möglichkeiten gibt, nachzuvollziehen, wie bestimmtes Handeln stattgefunden hat. Wir haben ja auch Vereinsregister, wir haben Melderegister. Das sind alles keine geheim weggeschlossenen Kästchen, sondern wir haben eben als Gesellschaft mal festgelegt, dass wir uns übereinander informieren können in einem gewissen Umfang. Und da als Minister so darauf zu reagieren, dass ich dann dagegen eben vorgehe, das stellt ja dann Fragen danach, was für ein Verständnis von Berichterstattung da eben vorherrscht.
Ja, ich würde gerne an dieser Stelle auch nochmal über das Verhältnis von Jens Spahn zu den Medien und zu der Presse sprechen. Ich habe da manchmal den Eindruck, dass er zu bestimmten Medien sehr enge Verhältnisse hat und zu anderen Medien eher eine feindliche Beziehungen. Wie hast du das denn in deiner Recherche erlebt oder auch im Austausch mit anderen JournalistInnen?
Oh, das ist schwierig zu beantworten. Also wir haben über seinen Anwalt, dann haben wir ihm Fragen gestellt und haben auch Antworten darauf bekommen. Natürlich nicht auf alle Fragen, aber auf manche. Also dieser Kommunikationsweg, der findet natürlich auch bei Jens Spahn statt. Ich würde auch sagen, dass das jetzt nicht der Punkt ist, wo man irgendwie gucken muss, wird hier mit Journalistinnen und Journalisten rumgemauschelt und andere werden irgendwie abgekanzelt oder so, sondern dass ich würde das auch von der Person loslösen und die Frage stellen, was eine Bundesregierung glaubt, wie viel transparent muss sie sein, wie viel muss sie ihr Handeln darlegen und auch erklären in dem Moment, wo Fragen aufkommen. Es ist auch nicht so, dass jetzt ich mich positionieren würde und sagen würde, dass ein Minister solche Geschäfte nicht machen kann oder sowas oder dass er nie einen Fehler machen kann, sondern es ist ja immer eine Frage, wie ich hinterher, wenn Fragen auftauchen, wenn eben die Gesellschaft sagt, wir müssen da mal drüber reden, lasse ich mich dann auf einen Kommunikationsprozess ein oder nicht?
Jetzt vielleicht als abschließende Frage, bevor diese Villa von Jens Spahn in die Medien kam, da kam ja auch ein anderes Ereignis in die Medien, und zwar eine Dinnerparty von Jens Spahn in Leipzig, wo er dann womöglich ja auch sich mit Corona infiziert hat, wenn ich das gerade nicht vertausche. Da ist ja auch bis heute nicht ganz klar, wer an dieser Party teilgenommen hat, auch weil es dort keine Transparenz gibt, zum Beispiel auch von dem Gesundheitsminister. Wie gehen denn jetzt gerade diese Recherchen zu Jens Spahn weiter? Kommt da vielleicht möglicherweise noch mehr?
Naja, es sind natürlich ein paar Leute auf der Suche nach einer Antwort auf genau diese Frage. Also warum wird beispielsweise so ein Spendendinner so ein Geheimnis draus gemacht? Und da erlebt man eben, dass die verschiedenen Akteure da immer sagen, das sei ja alles rechtmäßig abgelaufen, das sei ja auch mit den damaligen Corona-Bestimmungen vereinbar gewesen. Und dann ist aber gleichzeitig wieder die Frage, warum dann so ein Geheimnis daraus gemacht wird, wer denn eigentlich die Gäste dort waren. Und Jens Spahn war in dem Falle als Präsidiummitglied dort, also nicht als Gesundheitsminister. Und es heißt ja, dass er dort Spenden eingesammelt hätte für seinen Wahlkreis, also für seine CDU in Borken. Und da ist natürlich die Frage, warum kann man darüber eigentlich nicht reden? Wenn das alles rechtmäßig abgelaufen ist, wenn das alles legitim abgelaufen ist, dann lasst uns doch darüber sprechen, was genau das für eine Veranstaltung war und wie die funktionieren. Und wir haben ja andere Beispiele, Wenn wir noch einen kurzen Blick nach Bayern richten, dort hat die CSU ja von sich reden gemacht, weil dort die Person Alfred Sauter unter anderem daran beteiligt ist, dass eben diese horrenden Masten, die jetzt eingefädelt wurden. Und da geht es um Millionen Provisionen, die bekommen haben und irgendwelche Firmen, die dann in der Karibik und in Liechtenstein sind, um dieses Geld da irgendwie zu transferieren. Und dabei ist eben nochmal bewusst geworden, wie solche informellen Netzwerke eigentlich geknüpft werden. Da haben wir also eine Person, die heißt Alfred Sauter von der CSU, und die hat dort über ihr das Mandat, also über den Politikerstatus, Unternehmen Zugang gewährt zu Ministerien. Und das ging dann eben so weit, dass da beispielsweise Spendendinner stattgefunden haben. Und wir sehen also überall, dass das gang und gäbe ist. Und wir sehen aber auch, wenn das alles so normal wäre, dann könnte man auch irgendwie drüber reden. Aber es bleibt ja immer der Eindruck zurück, dass da zumindest eine Schmuddeligkeit irgendwie dran ist. Ansonsten können wir ja offenlegen, wer dort war, warum die Personen dort waren, wie sie eingeladen wurden, wie oft ein Gesundheitsminister und Präsidiumsmitglied der Regierungspartei sowas überhaupt veranstaltet.